HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Kommen wir nun zu einem russischen Schriftsteller, der den meisten wohl unbekannt sein dürfte. Es geht um Leonid Zipkin, 1926 geboren, 1982 gestorben. Er hat den stalinistischen Schrecken der 30er Jahre und die deutschen Angriffe des Zweiten Weltkriegs mit Mühe und Not lebend überstanden, arbeitete danach als Pathologe in Moskau, schrieb, wurde Schriftsteller nebenher. Aber bis zu seinem Tod 1982 blieb sein Werk unveröffentlicht. Das aber hat sich seitdem zum Glück geändert, zumal es innerhalb dieses Werkes einen Roman gibt, der vom Titel her nach Deutschland führt. Dorothee Meyer-Karwick, der Roman »Ein Sommer in Baden-Baden« ist schon alt. Warum wird er jetzt gerade als Hörbuch veröffentlicht?
Ja, er ist erschienen im Verlag Hörkultur und da ist der Name Programm. Der Schweizer Verlag sucht immer so besondere Kostbarkeiten der Literatur und erweckt sie dann als Hörbuch zu neuem Leben. Und diesen Roman hatte schon Susan Sonntag zu den schönsten, anregendsten und originellsten Werken des letzten Jahrhunderts gezählt und sie wunderte sich selbst, dass er so lange so wenig Aufmerksamkeit bekommen hatte.
Dann kümmern wir uns jetzt mal um den Inhalt. Worum geht es in dem Roman »Ein Sommer in Baden-Baden«?
Dieser Roman verwebt die Lebensgeschichte von Dostojewski mit der Geschichte, die in der Gegenwart des Autors spielt. Er hat den Roman zwischen 1977 und 1980 geschrieben. Und der Ich-Erzähler, der eindeutig auch als der Autor zu erkennen ist, er fährt mit dem Zug durch die Nacht Richtung Leningrad. Und da hören wir gleich mal rein, es liest Silvester Groth.
Der Wagen schaukelte heftig, besonders zum Gangende hin. Und als es draußen völlig finster geworden war und nur noch das vage Weiß des Schnees blieb und keine Datschen mehr kamen und im Fenster sich zusammen mit mir der Wagen samt allen Deckenlampen und den in ihm sitzenden Fahrgästen spiegelte, entnahm ich meinem über mir im Gepäcknetz liegenden Koffer ein Buch, das ich bereits in Moskau angefangen und mit Bedacht mitgenommen hatte, um es auf der Fahrt nach Leningrad zu lesen, und schlug es an der Stelle auf, an der ein chinesisch beschriftetes Lesezeichen mit einer zarten Vignette östlicher Machart drin lag. Das Buch hatte ich mir von meiner Tante ausgeborgt, die eine große Bibliothek besaß, fest entschlossen, es ihr nicht zurückzugeben. Ich hatte es neu binden lassen, da es schon fast zerfiel, so zerlesen war es. Der Binder hatte die Seiten schön gleichmäßig beschnitten, mit einem festen Einband versehen und das Titelblatt aufgeklebt. Es war das Tagebuch Anna Grigorjewna Dostojewskajas, herausgegeben in einem liberalen Verlag, wie sie zu der Zeit noch existierten, Viechi vielleicht, oder Novaya Zhizn, mit Datumsangaben neuen und alten Stils, mit Wörtern und ganzen Sätzen auf Deutsch oder Französisch ohne Übersetzung, unter obligatorischer Einfügung des mit gymnasiastenhafter Beflissenheit verwendeten Zusatzes »Madame«. Die Niederschrift der stenografischen Aufzeichnung, die sie im ersten Sommer nach ihrer Heirat im Ausland gemacht hatte.
Ja, der Ich-Erzähler liebt die Literatur von Dostojewski und vertieft sich so in die Aufzeichnung dieser Ehe, dass die Figuren regelrecht zum Leben erwachen. Und so fahren wir sozusagen mit dem entgegenkommenden Zug 1867 mit dem frisch verheirateten Ehepaar Dostojewski nach Baden-Baden, also ins Eldorado aller Spieler. Und im Roman wechseln dann beide Ebenen immer wieder miteinander ab. Zipkin taucht tief in das Seelenleben des Ehepaares ab. Und diese Erlebnisse kontrastiert er dann immer wieder mit der tristen, bedrohlichen Gegenwart in der Sowjetunion. Der Ich-Erzähler fährt nach Leningrad, also jetzt wieder St. Petersburg, und sucht die Orte auf, die Dostojewski beschrieben hat und wo er auch wohnte. Aber im Großteil des Romans beschreibt er die durchaus schwierige Ehe Dostojewskis.
Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass er so ein leidenschaftlicher Spieler war.
Ja, genau. Dostojewski hat Dinge sogar aus dem Hausstand verpfändet, was seine Ehefrau erstaunlich lange recht klaglos hingenommen hat. Aber dann kommt es doch mal zum Streit und dazu hören wir noch einen zweiten Ausschnitt interpretiert von Silvester Groth.
Er rannte zwischen Bett und Fenster hin und her, bald packte er sie bei den Händen, um sie ihr von den Ohren zu ziehen, bald schrie er werde sich auf der Stelle aus dem Fenster stürzen, aber sie wollte nichts hören, schüttelte mit geschlossenen Augen den Kopf und brabbelte weiter vor sich hin. Da warf er seinen Berliner Gehrock ab und zerrte an seiner Weste, dass der Stoff mit einem Ratsch einriss und die Knöpfe auf den Fußboden purzelten. Ohne Weste würde man den Anzug in der Pfandleihe nicht annehmen, doch das brachte ihn nun noch mehr in Rage, so dass er jetzt versucht war, etwas ganz und gar nicht wieder gut zu machen, das zu tun, sie zu erwürgen. Er kniete sich vor das Bett und starrte ihr hasserfüllt ins Gesicht. Sie lag auf dem Rücken mit geschlossenen Augen, die Lippen fest zusammen und die Hände an die Ohren gepresst, als wollte sie sich von der Umwelt abschirmen. Nebenan klopfte es. Er sprang auf, wie in Flagranti ertappt, und lief durch das Nebenzimmer zur Tür. Es war Marie. Möglicherweise hatte die Wirtin sie geschickt. Vielleicht kam sie auch von sich aus. Da sie den Pensionsgast jedoch mit zerzaustem Bart und zerrissener Weste sah, sperrte sie nur den Mund auf und rannte weg. Als er zurückkam, lag Anna Grigorjewna bis über den Kopf zugedeckt, und ihre abgetragenen Stiefeletten standen neben dem Bett. Das heißt, der eine war so umgefallen, dass man den fast zur Hälfte abgelaufenen Absatz sah. Sie hatte es einfach nicht geschafft, sie reparieren zu lassen. Eine heiße Woge der Zärtlichkeit und der Rührung überflutete ihn. Er kniete sich wieder vor das Bett und küsste den Rand der Decke, die ihr Gesicht verbarg. Dann hob er sie behutsam an und sah, dass sie schlief. Ihr Gesichtsausdruck war ruhig und sanft, und auf Stirn und Wangen lag der ihm schon vertraute gelbliche Hauch, der von ihrer Schwangerschaft herrührte.
Ja, Dostojewski ist ein richtiger Getriebener. Er liebt und lebt im Rausch. Und da gibt es eben diese Zornesausbrüche, dann aber auch sehr liebevolle Szenen. Und für die körperliche Liebe des Ehepaars verwendet Zipkin mehrfach ein wunderschönes Bild. Er lässt die beiden in großer Ruhe in einen tiefen See eintauchen und schwimmen. Das ist wunderbar sinnlich beschrieben. Und Susan Sonntag bewundert im Essay, der im Booklet dann auch abgedruckt ist, übrigens übersetzt von Reinhard Kaiser, das geradezu unheimliche Einfühlungsvermögen Zipkins in die Seelen des Ehepaares.
Und auch bei diesem Roman stellt sich ja dann immer die Frage nach dem Verhältnis von Fakten und Fiktion.
Ja, einerseits durfte der Autor nie ins Ausland reisen. Er war also nie in Baden-Baden. Er hat aber sehr genau recherchiert und es gab und gibt ja unendlich viel Material zu Dostojewski und seiner Frau. Aber der Blick in die Seelen der beiden ist bei aller Kenntnis natürlich auch immer wieder Fiktion. Eine Frage ist noch eine ganz andere, die sich Zipkin im Roman dann selbst stellt.
Mir erschien es in höchstem Maße sonderbar, dass ein Mann, der in seinen Romanen solche Sensibilität menschlichem Leid gegenüber beweist, dieser hingebungsvolle Fürsprecher der Erniedrigten und Beleidigten, der mit solcher Inbrunst, ja Vehemenz, die Existenzberechtigung jeglicher Kreatur verficht und einen begeisterten Hymnus auf jedes Blättchen und jedes Gräslein singt, nicht ein Wort der Verteidigung oder der Rechtfertigung für Menschen gefunden hat, die jahrtausende langen Verfolgungen ausgesetzt sind. War er so blind? Hat ihn womöglich der Hass blind gemacht? Für die Juden hatte er nicht einmal die Bezeichnung Volk übrig. Er sprach nur von einem Stamm, als wären es irgendwelche Wilde aus der Inselwelt Polynesiens. Diesem Stamm gehören auch ich und meine zahlreichen Bekannten und Freunde an.
Ja, woraus sich ja dann die nächste Frage ableitet, warum viele Juden Dostojewski trotz seines Judenhasses so lieben.
Ja, da gibt es keine eindeutige Antwort. Susan Sonntag schreibt in dem Essay, es könne einfach daran liegen, dass die Juden die Liebe zur Literatur über alles andere gestellt haben und weiterhin stellen.
Kommen wir zur Interpretation. Sie haben es gesagt, wir hören den Schauspieler Silvester Groth als Sprecher. Der ist groß, dieser Mann, in seiner Sprechkunst. Er ist unglaublich dicht mit den Worten und er hat das Zeug, Spannung zu geben einem Roman und auch viel vor Augen plastisch entstehen zu lassen.
Ja, finde ich auch. Also Silvester Groth hat ja schon Verbrechen und Strafe gelesen und seine Lesung ist wie so ein Auf und Ab von Wellen, so habe ich es empfunden. Er erzeugt durch Tempiwechsel und gekonnt gesetzte Pausen einen regelrechten Hörsog. Und das alles ist gar nicht so einfach bei diesem Text, dessen Sätze sehr ausufernd sind, also durchsetzt von unglaublich vielen Bindewörtern wie und, aber, obwohl, wogegen und so weiter. Das heißt, er muss diesen unendlichen Gedankenstrom für uns Hörer wirklich erstmal erschließen. Und das tut er sehr gut. Und wichtig dabei ist natürlich auch die Regie von Walter Adler. Ist ja ein großartiger Hörspielregisseur, der auch schon viele Preise erhalten hat. Alles in allem daher eine sehr schöne Wiederentdeckung und großartig interpretiert.
Und Leonid Zipkin setzt mit diesem virtuosen Roman seinem literarischen Idol Dostojewski ja auch ein ganz besonderes Denkmal. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karwick, für Ihre Besprechung von Leonid Zipkin, Ein Sommer in Baden-Baden, übersetzt aus dem Russischen von Alfred Frank, mit dem Sprecher Silvester Groth. Die Regie bei der Aufnahme hatte Walter Adler. 5 CDs sind das, 5,5 Stunden Hörzeit. Und zum Preis von 24,90 € ist dieses Hörbuch beim Verlag Hörkultur erschienen. Das Hörbuch kam übrigens auf den ersten Platz der HR2-Hörbuchbestenliste September.